Critify, der Verstärker für kritische Perspektiven.
Hallo und herzlich willkommen bei Critify, der Verstärker für kritische Perspektiven. Wir sind Emma und Davide und hosten diesen Podcast des Migration Lab Germany. Das Migration Lab ist Labor und Netzwerk von Kultur und Bildung in der Migrationsgesellschaft. Zusammen mit vielen tollen Organisationen geht es uns nicht nur darum, Antworten zu finden, sondern vielmehr wichtige Fragen zu stellen. Wir wollen die pädagogische und künstlerische Arbeit im Feld sichtbar und zugänglich machen, Ressourcen teilen und diese weiterentwickeln. In diesem Podcast gestalten wir gemeinsam mit unseren GästInnen einen Begegnungsraum für Austausch über widerständiges Handeln in der Migrationsgesellschaft. Hier geht es um Bündnisse, um Kampf, um Kreativität, um Kritik und vieles mehr. In unserer heutigen Folge haben wir uns verabredet mit Anna Sabel und Mehmet Arbak vom Verband Binationaler Familien- und Partnerinnenschaften in Leipzig. Ganz herzlich willkommen, ihr beide. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch.
Ja, ich freue mich auch sehr. Hallo.
Hallo.
Ihr beide arbeitet als politische BildnerInnen, KuratorInnen, RegisseurInnen, PodcasterInnen und vieles mehr beim Verband Binationaler Familien- und PartnerInnenschaften in Leipzig. Der Verband arbeitet bundesweit an den Schnittstellen von Familien-, Migrations- und Bildungspolitik und hat unterschiedliche Regionalstellen in verschiedenen deutschen Städten. In eurer Geschäfts- und Beratungsstelle in Leipzig, die seit 1992 besteht, bietet ihr Beratung, Begleitung und Bildung im Kontext von Migration, Diskriminierung, Diversität und Empowerment an. Tatsächlich ist es eine kleine Herausforderung, zusammenzufassen, was ihr alles in Leipzig auf die Beine stellt und was ihr durchführt. Zusammenfassend könnte man sagen, ihr seid auf jeden Fall eine Kompetenzstelle, wenn es um Fragen von Rassismus und Rassismuskritik geht, wenn es um Bildungs- und Multiplikationsarbeit geht. Und da bringt ihr eine langjährige Expertise, insbesondere für antimuslimischen Rassismus, mit. Ihr arbeitet in ganz unterschiedlichen Projekten, die beispielsweise rassismuskritische, geschlechterreflektierende, kultur- und gendersensible Bildungsarbeit beinhaltet, aber genauso eben Medienkompetenz, Mehrsprachigkeit und Organisationsentwicklung. Derzeit arbeitet ihr beide in den Projekten Unsichtbarkeiten in der Migrationsgesellschaft und gestaltet das Kompetenznetzwerk Islam und Muslimfeindlichkeit. Es gäbe tatsächlich noch sehr viel mehr zu eurer Arbeit und vor allen Dingen auch zu euren Arbeitsergebnissen zu sagen. Ich würde vorschlagen, dass wir eure Bücher, eure Filme, euren Podcast einfach mal in den Shownotes verlinken. Und einsteigen würde ich gerne mit der Frage, ob es einen Gegenstand gibt, mit dem ihr euch und eure Arbeit, vielleicht auch wie ihr an eure Arbeit rangeht, gut beschreiben könnt. Was habt ihr mitgebracht?
Dann fange ich mal an mit dem Gegenstand. Also ich habe hier so eine Büroklammer. Ich habe auf meinem Schreibtisch sehr viele davon in so einem Behälter. Und was ich oft mache, ist die Klammer rausnehmen und damit spielen. Also ich brauche immer irgendwas in der Hand. Sehr oft gehen diese Büroklammer dabei auch kaputt und dann bin ich kurz sehr traurig. Also der Verschleiß ist sehr hoch bei mir. Genau. Ich könnte so hochtrabend jetzt sagen, dass eine Büroklammer bestimmte Dinge zusammenhält, vielschichtige Dokumente, verschiedene Materialien und Papiere, die ja doch auch einzeln funktionieren und aber zusammengehalten werden müssen.
Ich habe keinen Gegenstand dabei, aber ich habe trotzdem ein Bild mitgebracht, das habe ich nämlich von Eva van Redeker, weist darauf hin, ja, dass ja Thomas Hobbes, wir wissen es, im 17. Jahrhundert ein Staatstheoretiker, ein Englischer, von Menschen im Naturzustand als Wolf gesprochen hat. Und er hat noch ein anderes Bild geprägt, das nicht ganz so bekannt ist, und zwar sagt er, Menschen sind wie Pilze und stoßen so aus dem Boden, so, ne, voneinander getrennt, nebeneinander. Und Redeker macht jetzt darauf aufmerksam, dass das natürlich überhaupt nicht das ist, was Pilze machen. Mhm. Pilze sind ja tatsächlich ein Geflecht, das so unter der Erde verbunden ist. Jeder Pilz ist mit jedem anderen verbunden und außerdem noch mit den Bäumen drumherum. Mhm. Und jedenfalls ist das irgendwie ein Bild, was für meine Arbeit wichtig ist. Redeker sagt eben, nun sind wir bekanntermaßen keine Pilze, aber wir sind doch Wesen, die sich entscheiden können, wie Pilze zu sein.
Mhm. Ja. Spannend, dass ihr beide so Bilder habt, mit Bilder mitgebracht habt, wo es irgendwie um, also ne, die Büroklammer hält etwas zusammen und die Pilze machen etwas zusammen, ne? Also oder
ja, was wir in unserer Arbeit machen, ist rassismuskritische Bildungsarbeit. Und bei Rassismus ist es ja immer so, dass es was Trennendes hat. Und zugleich suchen wir in der Arbeit zu Rassismus eben was, was vereint, verbinden kann, was, was irgendwie Kräfte zusammenbringt, zusammenschnürt, die dann so kräftig sind, um etwas vorzustellen, was jenseits von rassistischen, sexistischen und anderweitig gewaltvollen Verhältnissen liegt. Und ich glaube, deshalb suchen wir auch nach diesen Bildern, nach den Gegenständen, nach den Menschen, die eben verbinden.
Mhm. Wenn ihr darüber sprecht, dass ihr genau danach sucht, was eigentlich verbindend auch sein kann in der rassismuskritischen Bildungsarbeit, dann würde ich euch gerne an der Stelle fragen, ob ihr denn konkret auch sagen möchtet, ob es vielleicht Personen gibt oder auch Konzepte, die euch in eurer Arbeit besonders inspiriert haben, die vielleicht auch dieses verbindende Element darstellen.
Ja, danke für die Frage. Also was wir machen, ist mit dem Wissen zu arbeiten, was eben dem Gegenstand, mit dem wir uns beschäftigen, dem besser verstehen lässt. Also ganz konkret sind das Arbeiten auch von sehr stark von Paul Metzgerill geprägte Arbeiten. Das sind Texte aus den postkolonialen Theorien, Maria Domar Castro Varea, Nikita Daban haben uns sehr stark geprägt, deren Texte. Das sind Texte aus den Gender Studies, Sabine Haag, Paula Irene Villa sind da gute Beispiele. Und darüber hinaus sind Anna und ich auch, glaube ich, beides Menschen, die gerne auch Primärliteratur lesen, also im Sinne von irgendwie Texte von Gramsci, Derrida und so weiter und so fort. Und das prägt alles dann sozusagen unser Handeln, unser Denken, unser Fühlen und dann auch unsere Arbeit.
Also was mich beschäftigt, wenn ich auf diese ganzen Texte schaue, dann ist ja für die pädagogische Bildungsarbeit immer die Frage, und da haben Emma und ich uns gerade auch drüber unterhalten, wie man eigentlich sozusagen diese Übersetzung schafft. Also von den theoretischen Wissensbeständen, die natürlich immer einen Praxisbezug haben und auch vor allen Dingen in dem Bereich ja immer erfahrungsbasiert sind, wie man von dort aber einen Übergang schafft in eine pädagogische Praxis, in der man A, dieses Wissen vielleicht vermitteln möchte oder vielleicht auch einfach Räume dafür schaffen möchte, dass Menschen sich mit ihren eigenen Erfahrungen auseinandersetzen können oder andere wiederum sich sensibilisieren können für Erfahrungen, die sie nicht machen?
Ja, tatsächlich beschreiben wir ganz häufig unsere Arbeit so, ne? Dass wir genau diese Übersetzungsleistung versuchen. Und zugleich komme ich jetzt gerade von einer Veranstaltung mit Massimo Pirinelli und habe deswegen Lust, ein bisschen anders zu antworten, als wir das gewöhnlich tun oder zumindest damit zu beginnen. Weil ich schon auch finde, dass genau diese Auseinandersetzung mit dieser Theorie auch etwas ist, was wir einander auch wirklich zumuten können. Ne? Mhm. Und wir können gleich darüber reden, wie dann die Übersetzung auch funktioniert und wie wir uns darum bemühen. Und das machen wir natürlich beständig. Und zugleich diesen Anspruch mal kurz ruhen zu lassen, dass alles Mögliche heruntergebrochen werden müsste. Und dass Menschen da auf unsere Übersetzung unbedingt angewiesen wären und tatsächlich uns klar zu machen, wir müssen stärker ins Denken kommen, wenn wir uns in Gesellschaft verorten wollen und Gesellschaft mitgestalten wollen. Und das ist etwas, was Menschen, egal welche Arbeit sie nachgehen und wo sie in Gesellschaft gerade situiert sind, tatsächlich tun müssen, wenn sie ihre Verantwortung als BürgerInnen wahrnehmen wollen. Und deswegen wäre es vor allem irgendwie so ein Raum auch zu schaffen, immer wieder, um halt gemeinsam da ins Gespräch zu kommen und vielleicht jetzt dann doch zu der Art, wie wir übersetzen.
Ja, wie übersetzen wir? Wir übersetzen in Formate, in unterschiedliche Formate. Wir möchten eine politische Bildung verstehen, die ästhetisch ist. Wir möchten Angebote schaffen, die ästhetisch, kulturell und politisch geprägt sind. Und da haben wir ganz konkret beispielsweise eben den Podcast, den du schon benannt hattest, Emma. Dann haben wir die Dokumentarfilme, die hier im Haus entstehen. Dann haben wir Publikationen, Anthologien, illustrierte Bänder. Wir arbeiten über Social Media sehr stark, Bilder und Text basiert. Wir versuchen, in Räume zu gehen, wo wir eben unser Wissen zur Verfügung stellen und aber zeitgleich in Aushandlungsprozesse gehen, in Gespräche gehen, wo wir beratend tätig sein können, wo wir zuhören. Ganz konkret sind das dann Workshops mit Studierenden, Workshops mit MultiplikatorInnen aus ganz unterschiedlichen Richtungen.
Ja, gerade unterschiedliche Kunstformen eröffnen ja irgendwie Räume für diese Unbestimmtheit, für diese Vielschichtigkeit, um Dinge in der Schwebe zu lassen auch und unterschiedliche Zugänge sozusagen zum Gegenstand zur Verfügung zu stellen. Und aus meiner Perspektive nehme ich das so wahr, dass auch ein wesentlicher Bestandteil eurer Arbeit Beziehungsarbeit tatsächlich ist. Ich war bei also an zwei Tagen bei eurem großartigen Festival zu Gefahrenzonen und war sehr beeindruckt davon, wie die Atmosphäre im Raum entstanden ist. Also wie eine vertraute Atmosphäre im Raum entstanden ist. Meine Hypothese dahinter war, es hängt auch damit zusammen, wie ihr an eure Arbeit rangeht und wie ihr dann eben auch mit ReferentInnen sozusagen ins Gespräch geht, in die Vorbereitung geht. Könnt ihr da irgendwie dran anknüpfen?
Naja, was wir dazu sagen können oder was ich dazu sagen kann, ist, dass es ja sehr stark drauf ankommt, wie wir einander begegnen. Ne? Mm. Und was auch so die Intention ist unserer Arbeit. Also worum geht's hier? Warum machen wir das? Einerseits ist das natürlich Lohnarbeit, wir werden dafür bezahlt und versuchen eben bestimmten Standards gerecht zu werden, bestimmte Standards in diesem Bereich zu etablieren. Und andererseits ist es auch viel eben dadurch geprägt, dass wir auch nun mal irgendwie gesellschaftliche Verhältnisse und aber auch zwischenmenschliche Beziehungen haben wollen, etablieren wollen oder eben nach denen suchen, die eben anders ablaufen als die, die wir so vorfinden in der Gesellschaft. Und so sind wir dann halt versucht, eben tatsächlich unsere Beziehungsweisen, sei es jetzt hier in der Geschäftsstelle, sei es jetzt irgendwie zwischen Anna und mir, sei es jetzt zwischen mir und einer Person, die ich einlade zu einer Veranstaltung oder zwischen uns und den teilnehmenden Workshop, immer so eine Art Aushandlung, wo zumindest mein Wunsch der ist, dass wir einander eben so begegnen, dass da was entstehen kann, ne? Was auch Neues entstehen kann, was nicht darauf fußt, dass man sich gegenseitig Vorwürfe macht, diese Beziehungsweisen sehr stark moralisiert im Sinne von, du hast jetzt das und jenes gesagt, das ist falsch, jetzt spreche ich nicht mehr mit dir oder jetzt knall ich dir das vor den Kopf und sag hier, du bist rassistisch, du bist dies oder jenes, sondern zu versuchen, zu verstehen, was die Motive sind, die einen Menschen oder was die gesellschaftlichen Verhältnisse sind, die einen Menschen dazu treiben, so zu sprechen, so zu denken, so zu fühlen, so wahrzunehmen, um dann darüber im Gespräch zu schauen, was denn daraus gemacht werden könnte, was weniger gewaltvoll ist, was einen mehr zu der Person bringt oder die Person näher zu einem selbst bringt.
Ja, und vielleicht, um das nochmal zu unterstreichen, was Mehmet gesagt hat, also zunächst glaube ich schon auch, dass wir liebevolle Menschen sind und jedenfalls unsere Arbeit sehr, sehr gerne mögen. Aber wir hatten ja auch über unseren theoretischen Hintergrund gesprochen und das ist tatsächlich, was Mehmet gesagt hat, dieses Nicht-Moralisieren ist tatsächlich etwas, was wir auch ganz, ganz stark schlicht von Rassismuskritik gelernt haben und was so entlastend ist in Räumen. Uns klar zu machen, wir sind eingebunden in diese Machtverhältnisse und das sind wir nun mal alle, die wir uns hier gerade begegnen. Und dass wir uns hier begegnen, sagt ja schon, dass wir uns auf den Weg machen und jede Person da, wo sie gerade steht.
Voll. Ja. Oh, ich finde das gerade total, ich würde das gerade gerne sehr, sehr dick unterstreichen, und weil das entspricht quasi überhaupt gar nicht diesen stereotypen Vorstellungen von, ich sage jetzt mal, seitens der Dominanzgesellschaft, antirassistische Arbeit immer so zu verstehen, als wäre sie in erster Linie moralisierend und auch sozusagen abwertend in dem Vorwurf, rassistisch zu sein. Weil im Grunde genommen ist das, was ihr beschreibt ja gerade, dass es da eigentlich sozusagen die Offenheit gibt, damit umzugehen, dass Rassismus eben alle Räume der Gesellschaft strukturiert, unsere Sozialisation durchzieht und eben gerade nicht tabuisiert werden darf, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also nicht reproduziert werden darf, aber natürlich auch nicht tabuisiert werden darf, so, genau.
Ja, genau, unbedingt. Und dann wird das Ganze ja noch viel komplizierter, weil es ja eben nicht nur Rassismus gibt als Ungleichheitsverhältnis. Genau. Und wenn wir uns als Menschen begegnen, dann eben nie nur anhand der Kategorie Race, die von Macht durchzogen ist, sondern eben auch noch ganz, ganz anders.
Voll.
Und also ich kann da auch total gut dran anknüpfen, weil ich glaube auch, das war so, also wenn ich an meinen Entwicklungsprozess sozusagen oder an meine Bildungsprozesse sozusagen zurückdenke, dann war das für mich ein total, ja, in a way befreiendes Moment, würde ich sagen, als so in Leib und Blut irgendwie übergegangen ist, aha, es geht gar nicht darum, bin ich gut oder schlecht, weil ich mit dieser Perspektive irgendwie plötzlich neugierig drauf gucken konnte, aha, dieses Verhalten zeige ich gerade, woher kommt denn das, womit hängt das denn zusammen und was wäre jetzt denkbar? Und nicht in einer Selbst- oder Fremdabwertung sozusagen zu agieren, sondern eben nach Handlungsmöglichkeiten zu fragen, so unmöglich sie erscheinen können, weil es halt wirklich irgendwie komplexe Verhältnisse sind, in denen wir leben.
Grundsätzlich glaube ich total daran, dass es wichtig ist, auf gesellschaftliche Verhältnisse zu schauen. Und dann ist ja eher die Herausforderung, dass wir in unserer praktischen Arbeit ja immer nur mit uns selber konfrontiert sind. Du hast gerade davon gesprochen, dass es so Momente gab für dich, in denen das dann so in, was hast du gesagt, in Leib und Blut übergegangen ist. Ja? Und das kenne ich auch. Also wenn irgendwas, wenn auf einmal das, was du irgendwie seit 4 Jahren dir durchgelesen hast, auf einmal in deinem Körper angekommen ist. Und das ist so krass als persönliche, individuelle Entwicklung, und darüber spreche ich nie in meiner Arbeit, weil ich es einfach eigentlich für was sehr Privates halte und es interessant finde, eher ein bisschen rauszuzoomen. Und zugleich ist es extrem wichtig für meine Arbeit und für die Art, wie ich in Begegnung gehe. Zu wissen, dass Rassismus uns natürlich so doll angeht und so doll persönlich betrifft und so doll meine persönlichen Verhältnisse zu Menschen so beeinflusst, und dass ich trotzdem beruflich versuche, uns in die Situation zu versetzen, so rauszuzoomen und zu denken, wie können wir jetzt Gesellschaft vielleicht anders gestalten und dann wieder so da vielleicht dann im Kleinen kleinere Formen von gesellschaftlichen Veränderungsprozessen anzustoßen oder so.
Eine rote Linie, die sich für mich durchzieht, ist auf jeden Fall, dass ich total stark nochmal gelernt habe, dass es eben immer um dieses Verhältnis geht zwischen Selbst und Welt, jetzt mal aus einer pädagogischen Perspektive gesprochen. Also quasi immer, wie Emma schon beschrieben hat, darum, wie eigentlich das scheinbar individuelle Handeln des einzelnen Subjekts immer in gesellschaftlichen Strukturen verortet ist und dadurch auch auf eine Weise geprägt ist, die man vielleicht erstmal freilegen muss so. Und ich glaube, das ist auch irgendwie ein Teil der politischen Bildungsarbeit, so wie ich das verstehe, dass man eben freilegt, wie die Bedingungen sind, unter denen man eigentlich handelt.
Nochmal kurz, bevor wir weitergehen, um das klarzumachen, welche Diskurse wir ja gleichzeitig besprochen haben, waren die Debatten darüber, wie sich Antirassismus eigentlich, wohin sich Antirassismus bewegt hat. Dass das nämlich zu so einem individuellen Firlefanz wird, anstatt tatsächlich eine machtkritische Perspektive zu haben. Ne? Mhm. Also das ist das, wovon ich versuche, mich in meiner Arbeit abzugrenzen. Das bedeutet nicht bei mir anzufangen und nicht den anderen als Einzelpersonen auch wahrzunehmen, aber zu sagen, ey, wenn wir Gesellschaft verändern wollen, dann nicht, indem das jetzt irgendwie eine neue Modeerscheinung ist und zu wie Joggen gehen oder so zum eigenen Selfcare dazugehört, sich ab und zu in privilegierten Räumen mit den eigenen rassistischen Anteilen auseinanderzusetzen. Ne? Also das ist das, wovon ich mich absetzen wollte. Ja?
Gutes Bild, finde ich, ja.
Ja, in dem Wunsch, mich davon abzusetzen, entsteht dann so ein Ringen und Suchen. Denn was bedeutet das denn, wenn wir nun mal nur als Einzelne uns gegenüber sitzen?
Egal, wie intensiv ich mich schon gefühlt mit diesem Spektrum an Themen auseinandergesetzt zu haben, glaube, sage ich jetzt mal, für mich gesprochen, weiß ich trotzdem, dass all das Wissen über diese gesellschaftlichen Strukturen letztlich eine sehr, sehr starke Basis in den absolut individuellen, also damit meine ich nicht, dass sie nicht strukturell geteilt sind, aber mit den absolut individuell erfahrenen Erfahrungen von rassifizierten Menschen beispielsweise jetzt in dem Kontext fußen. So. Und genau.
Ja, total. Da bin ich absolut deiner Meinung und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für dieses Wissen. Aber wo wir ja gestartet haben, ist es dann auch meine Pflicht, als weiße Person in eine ähnliche Verletzlichkeit zu gehen. Und das kommt mir wie ein Spiel vor.
Okay, ja.
Wenn ich das wirklich machen würde, was soll ich da erzählen? Was soll Gesellschaft davon lernen? Was lernen wir jetzt gerade? Okay, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster heraus, aber was lernen wir gerade durch diese Männlichkeitsdebatten, die geführt werden von Männern? Ja? Also was lerne ich davon? Ja. Ehrlich gesagt lerne ich gar nichts davon. Ja, wirklich, ich lerne einfach gar nichts davon. Und es ist wunderschön, dass sie sich auf diesen Prozess begeben, aber dass sie dafür gefeiert werden, finde ich ganz seltsam. Ja, also da würde ich mich total freuen, wenn sie das einfach in irgendwelchen Freundinnengruppen machen würden.
Ja, voll.
Und das entspricht ja der Kritik an Critical Whiteness-Konzepten zu sagen, wenn weiße Menschen ihre Vulnerabilität jetzt offenlegen, wenn weiße Menschen thematisieren, wie sie privilegiert sind und so weiter und so fort, dann rücken wir eigentlich ja den Fokus wieder, ohne es zu wollen vielleicht, genau in diese weiße hegemoniale Dominanz, die wir eigentlich versuchen eben zu dekonstruieren, sage ich jetzt mal.
Ja, und genau. Und da müssen wir uns doch fragen, wo ist der Raum für was? Ja, und jetzt hat Emma ja gerade dieses Buch von Maria Dumas gelesen, Freundin schafft heißt es. Mehmet und ich haben das auch schon gelesen. Und ich finde das ganz, ganz hilfreich, uns klarzumachen für vieles, ich meine, das merken wir jetzt auch gerade in dieser konfliktreichen Zeit, für vieles sind Orte, in denen wir quasi erst noch suchen und ringen und in uns hineinfühlen und nach eben Worte finden müssen, um Gesellschaft zu begegnen, vielleicht eben nicht gerade die öffentlichen Plätze. Und da finde ich es gerade total wertvoll und wichtig und richtig und gerade in unserem Arbeitsfeld, dass ein Fokus anderswo gelegt wird. Ne? Mhm. Als bei dem, was mich persönlich berühren würde, meine ich.
Mhm. Ich fand es super spannend, was gerade irgendwie so zusammengekommen ist bezüglich so der Positionierung, und zeitgleich finde ich es auch spannend, wie wir eben dann auch mit Repräsentation umgehen, wenn wir über unsere Arbeit als rassismuskritisch politisch bildende Menschen sprechen oder Menschen, die in diesem Bereich aktivistisch unterwegs sind, wissenschaftlich unterwegs sind, in der Öffentlichkeit sichtbar sind und für eine bestimmte Sache sprechen, finde ich es immer interessant, ne? Was sichtbar ist, was unsichtbar ist, was gesagt wird, was mit welcher Intention gesagt wird. Und ich merke, dass wir einfach nur Menschen sind und Menschen schlaue Wesen sind, ne? Und dass das Gesagte auf einmal, ne, sehr stark auf eine Ebene gehievt wird, was auch selbstimmunisierend sein kann, was selbstentlastend sein kann, was aber auch andere entlasten kann. Und dieses Spiel, Anna hat ja vorhin von einem Spiel gesprochen, dass diese Spiele können wir ja sehr stark sehen und können sie sehr stark wahrnehmen. Und manchem Gesagten können wir was abkaufen und anderem wiederum nicht, weil wir merken, wie Anna auch schon gesagt hat, am Beispiel der Debatten um toxische und kritische Männlichkeiten, ne? Da werden auf einmal über gesellschaftliche Verhältnisse auf eine Weise gesprochen, die ich aus so einer theoretischen Perspektive sehr gut finde. Aber ob das dann so gemeint wird oder ob daraus dann was anderes entsteht, da setzt sozusagen meine Kritik an, zu sagen, ja, da passiert aber nichts. Das ist sehr viel Uni-Bluff, das ist sehr viel Gequassel, das ist sehr viel irgendwie Sprechen über Verhältnisse in der richtigen Sprache, aber die Konsequenzen sind andere, um das irgendwie so selbstkritisch auch so mit Blick auf so die Menschen, die in dem Bereich arbeiten, einmal zu schildern, können wir das aber auch auf einer anderen Ebene sehen. Ne? Der Staat zum Beispiel, wir rufen ihn an, indem wir über ihn sprechen. So entsteht der Staat. Das haben wir von Nikita Dawan während unseres Festivals gelernt. Was passiert? Der Staat ist antirassistisch. Der Staat stellt sich hin und sagt, ja, das, was passiert, ist blöd. Und zeitgleich macht der Staat aber genauso weiter. Der Staat baut die Grenzen weiter aus, der Staat macht dicht, der Staat schiebt ab und sagt, ja, Rassismus ist blöd. Ne? Und da ist so der Punkt, an dem ich so denke, ja, okay, wie schaffen wir das eben, aber diese Grundlage dann zu entziehen, zu sagen, ja, dann rede nicht so darüber, wenn du es nicht ernst meinst.
Ja.
Ne? Oder dann muss dein Sprechen auch wirklich irgendwie, also ich bin jetzt wieder auf so einer moralisierenden Ebene, aber das meinte ich mit, so eindeutig kann ich nicht sprechen. Ne? In dem Moment, wo ich sage, ich möchte nicht moralisierend sprechen, meine ich das ernst, aber an bestimmten Punkten komme ich immer wieder dazu zu sagen, ja, okay, wir müssen aber auch ehrlich miteinander sein, und Ehrlichkeit heißt dann auch in dem Moment zu sagen, ja, okay, der Staat sagt das, meint aber das und macht das. Antirassistische AktivistInnen sagen das, meinen das und machen das. Um sozusagen einmal in die Dekonstruktion zu gehen, zu gucken, okay, wie funktioniert das? Wie können wir eigentlich was sagen und aber was anderes meinen und aber was anderes machen? Was ist das, dass eben so diese Verhältnisse so unüberwindbar erscheinen lassen und tatsächlich auch unüberwindbar machen. Und ja, das sind so Sachen, die mich gerade beschäftigen.
Weil mich das auch total beschäftigt, gerade im Kontext rassismuskritischer Arbeit, Welche Räume haben wir eigentlich als AktivistInnen, als BildnerInnen, als KünstlerInnen und so weiter, wo tatsächlich Kritik im Sinne Foucaults als Versuch nicht dermaßen regiert zu sein und darüber ins Gespräch zu kommen, was das ist mit dem, da wird etwas so gesagt, aber so gemacht, ne?
Ja, ich hatte jetzt, wenn du gesprochen hast, habe ich nochmal an das gedacht, was auch Mehmet ja ganz am Anfang gesagt hat, Rassismus trennt uns. Und das ist auch etwas, was in unserem ersten Dokumentarfilm Mary Erbün sagt, Rassismus trennt uns. Und dann hat Paul Mettre mal, als er den Film gesehen hat, gesagt, das ist doch Quatsch, Rassismus vereint uns ja. Mhm. Ja? Und das finde ich total interessant, uns auch darüber nochmal Gedanken zu machen, wer wird von wem und was getrennt. Ja? Also, weil ich nämlich tatsächlich auch gerade jetzt natürlich dadurch, dass wir uns auch ein bisschen in diese Richtung hineingeredet haben, auch schon glaube, es gibt dieses dominanzgesellschaftliche Wir, das was sehr Verbindendes haben kann. Ja, und das erzeugt wird durch eben diese Konstruktion der anderen. Da könnte ganz, ganz viel Verbindung sein. Und dass ich aber tatsächlich, und das ist ja, wie wir jetzt auch wissen, auch autobiografisch geprägt, aber ich glaube, dass die Erfahrung letztlich viele Menschen machen und dass die ein sehr subversives Potenzial bietet, dass ich dieses Wir nicht empfinde.
Und zu der Frage nach Räumen, ich glaube, das sind ja tatsächlich auch solche Räume, wie sie jetzt heute hier da sind, also solche Gespräche zwischen wenigen oder Gespräche zwischen mehr Menschen in kleineren Gruppen oder so, die sehr wertvoll sind. So wie ich heute hier gesprochen habe, würde ich in einem anderen Kontext natürlich nicht sprechen, ne? So wie ich jetzt heute meinen Gedanken freien Lauf gelassen habe, würde ich es in anderen Kontexten nicht tun oder wiederum in anderen Kontexten noch stärker tun, die noch stärker auf freundschaftlichen Verhältnissen beruhen. Also da auch klar, sich klar zu machen, so wann und in welchen Räumen und in welchen Kontexten spreche ich wie über bestimmte Verhältnisse, über das eigene, über das Persönliche und wo spreche ich aber nur über den Rassismus, den es hier in Sachsen gibt, den Rassismus, den es hier in Deutschland gibt, die geopolitischen Verhältnisse in der Welt und so weiter und so fort. Das sind ganz andere Kontexte. Ne? Da würde ich auch mit einem ganz anderen Wissen reingehen. Da würde ich auch viel stärker über den Rassismus tatsächlich sprechen und nicht über das Sprechen über Rassismus. Also auch klar zu machen, aber dass wir das in der Arbeit brauchen, das ist quasi Supervision, ne? Sich zusammenzusetzen mit politisch bildnerischen Arbeiten, zusammenzusetzen und über die eigene Arbeit zu reflektieren, brauchen wir, um auch selbst dann wiederum rausgehen zu können und über die Verhältnisse vielleicht noch differenzierter sprechen zu können, über die Geschehnisse in der eigenen Kommune, in der eigenen Stadt, in dem eigenen Bundesland noch präziser sprechen zu können, sie noch stärker analytischer und so weiter und so fort mit einer stärkeren Sprache eben aufdecken zu können. Das ist so der Wunsch.
Wenn ihr euch vorstellt, wie die Zukunft einer unserer Gesellschaft, sage ich jetzt mal, ohne weitere Labels auszupacken, aussehen könnte, was sind eure Visionen?
Wenn wir über Visionen nachdenken, sagen wir in aller Regel, wir wünschen uns gerechtere Verhältnisse. Und ich wünsche mir gerechtere Verhältnisse. Und wir kommen ja jetzt andererseits aus einem, du warst so lieb, es schon anzusprechen. Emma, wir hatten ja vor kurzem unser Festival hier in Leipzig, das sich ja letztlich auch, zumindest auch mit Abolitionismus auseinandergesetzt hat. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich mir die gerechteren Verhältnisse vorstelle, dann weiß ich das immer noch nicht so genau. Weil ich das Gefühl habe, wir müssten so viel so grundlegend anders denken, dass ich da gerade erst ganz am Anfang, und jetzt wollte ich fast meines Denkprozesses sagen, aber um da mal ein bisschen wegzukommen vom Denken, halt tatsächlich ganz am Anfang von Auseinandersetzungsprozessen mit Menschen, die mir wichtig sind, dazu bin und da noch ganz viel lernen möchte, ja, wie das dann tatsächlich aussehen könnte im Kleinen. Da wären wir wieder bei der Kommune, aha, irgendwo in kleinen Orten erstmal für eine überschaubare Anzahl von Menschen zu entwickeln, wie Leben anders möglich ist.
Mhm. Ich würde auch sagen, dass ich mir wünsche, dass du, dass ihr, dass wir ein gutes Leben haben und dass allen ein gutes Leben, dass allen ein gutes Leben ermöglicht wird. Und mit allen meine ich wirklich alle.
Ja, oh Mann, ganz, ganz vielen Dank euch.
Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, damit wir das noch auch unseren HörerInnen mitgeben können.
Ich habe auf jeden Fall die Klammer, die ich zu Anfang noch ganz dabei hatte, in sehr viele Einzelteile zerlegt und denke mir, oh nee, Mehmet schon wieder.
Okay. Oh Gott.
So geht's mir.
Ja, danke fürs Gespräch. War sehr schön mit euch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und freuen uns natürlich über euer Feedback. Hört doch gern wieder rein, empfehlt uns weiter oder gebt uns einen Daumen hoch. Alle Infos zu unseren GästInnen sowie zum Migration Lab findet ihr wie gewohnt in den Shownotes.